ARD Sounds.
Heute mit Andrea Mühlberger und mit einer Liebesgeschichte, die gar nicht gut ausgeht.
Keine Geschichte war schlimmer irgendwo als die von Julia und Romeo.
Regisseurin Jule Ronstedt, die inszeniert Romeo und Julia für die Felsenbühne der Luisenburg-Festspiele als brandaktuelles Drama.
Dieses, weil wir das eigentlich gerade jeden Tag in den Nachrichten sehen, wenn man sich den Ukraine-Krieg ansieht oder so, dieses nicht verzeihen, nicht aufhören, nicht versöhnen, den Krieg weiterführen, bis noch mehr Tote da sind, das ist genau, was in Romeo und Julia passiert.
Und außerdem schaut Kabarettist Severin Gröbner zurück auf das, was uns im Juni bewegt hat. Aber zuerst stechen wir in See mit dem Rostocker Regisseur Tom Fröhlich. Seine Doku über die ehemalige Hochseeflotte der DDR, die ist diese Woche in die Kinos gekommen.
Oh, Alter. Hier muss ja eine richtig Panne gewesen sein.
Das Schiff ist gerade mal 65 Jahre alt. Ist ein bisschen schade, dass es nicht geschafft wurde, das Schiff wieder zurückzubringen.
Los, bleiben los, wir fahren hinaus. Andere Tage, fern von zu Hause. Unsere Reise braucht jeden Mann. Wir fahren auf Fisch, Frankos Ozean. Hart ist die Arbeit, rau ist das Meer. Grüßen dich, Rostock, gut fehlt zum Zehr. Ein Stück von dir, das ist mit an Bord. Zieht viele Meilen mit uns fort. Hochseefischer, wir fahren hinaus.
Hochseefischerei, das ist genau das Stichwort, auf das ich gewartet habe. Gesungen übrigens vom ehemaligen Betriebschor Luf und Lee des VEB Fischfang Rostock. Der volkseigene Betrieb, der ist nach der Wende aufgelöst worden. Der Chor der früheren Hochseefischer, der singt noch. Was aber nicht mehr im Einsatz ist, das sind die Schiffe der einst größten deutschen Hochseefischereiflotte. Am Schicksal dieser Schiffe lässt sich jedenfalls jede Menge erzählen. Und genau das, das hat der Rostocker Filmemacher Tom Fröhlich gemacht. Sein Dokumentarfilm Vom Traum unsinkbar zu sein, der ist schon auf Festivals wie dem Dockfest München gezeigt worden. Und diese Woche war Kinostart. Tom Fröhlich segelt gerade von Premiere zu Premiere und gerade freue ich mich, dass er mir zugeschaltet ist. Hallo, Herr Fröhlich.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Herr Fröhlich, Sie sind aus Rostock und natürlich sind Sie da viel näher dran an einem Thema wie der Hochseefischerei als ich, die ich hier in Bayern aufgewachsen bin. Aber das heißt ja auch noch lange nicht, dass man einen Dokumentarfilm machen muss über diese untergegangene Großreederei. Was genau hat Sie denn eigentlich an dem Thema interessiert, an dieser Flotte, von der ich zum ersten Mal gehört habe?
Na, ich bin in Rostock geboren und aufgewachsen und die gesamte Familie meines Vaters hat auf den Rostocker Werften gearbeitet. Das heißt, da gab es also wahrscheinlich so ein bisschen maritime Vorprägung gleich mit. Ich habe dann im Studium, ich habe in Darmstadt studiert und da sagte mein Professor Thomas Kalle damals, wir sollen also die Geschichten für unsere Dokumentarfilme nicht unbedingt, weiß ich nicht, weit weg suchen, sondern eigentlich unter der eigenen Nachttischlampe. Und dann bin ich also in meine Heimatstadt gefahren und habe da mit den Küstenfischern gesprochen, weil ich das irgendwie spannend fand. Und die sagten mir eben, ja, wir machen jetzt hier noch so ein bisschen Küstenfischerei, aber früher, da gab es eben diese Flotte von Hochseefischern. Das waren so viele Schiffe und so viele Leute. Da legten sich bei mir ganz viele Schalter gleichzeitig um. Mhm. Ich habe natürlich als Rostocker den Fischereihafen gekannt. Ich wusste aber nicht, warum der so heißt, weil da ist ja heute nichts mehr mit Fisch. Ein guter Freund von mir hat Fußball gespielt bei der ehemaligen Betriebsmannschaft FICO Rostock. Mhm. Ich wusste aber nicht, warum die Mannschaft FICO heißt. Ich habe früher Musik gemacht in Rostock und unser Proberaum war auf dem Gelände dieses Fischereihafens. Und wir wussten nicht, was das für ein Haus ist. Und ich glaube, der springende Punkt für mich war, ich konnte nicht verstehen, dass so ein Betrieb, der, glaube ich, so wichtig war für eine Stadt, die auch so geprägt hat, dass der so eine Generation später, also in meiner Generation, schon aus dem kompletten kollektiven Gedächtnis eigentlich verschwunden ist.
VEB Fischfang Rostock, zu DDR-Zeiten war es ein riesiger Arbeitgeber, haben Sie gerade gesagt. Über 100 Schiffe umfasste diese Hochseeflotte während ihrer Hochzeit. Ziemlich am Anfang Ihres Filmes, da fällt der Satz, in 40 Jahren Großreederei und VEB Fischkombinat, da ging kein einziges Schiff auf See verloren. Wie kommt es denn, dass heute nur noch so wenige dieser Schiffe existieren, von deren Technik und Design im Film ja auch immer wieder alle schwärmen, die sich damit auskennen?
Naja, zur Wiedervereinigung gab es eben diese riesengroße Flotte und mit der konnte danach keiner so richtig was anfangen, weil bei Wiedervereinigung eben auch keine neuen Fischereirechte jetzt irgendwie erworben wurden für diesen Teil des Landes, der jetzt mit dazu kam. Gleichzeitig war es so, dass die anderen großen Fischereiflotten, zum Beispiel die westdeutsche Fischereiflotte, weitestgehend schon von den Weltmeeren verschwunden war und da gab es nicht den Bedarf, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Das heißt, diese Schiffe sind dann also 1990 folgend eigentlich alle verkauft oder verschrottet worden. Ein absoluter Großteil ist verschrottet worden und die, die verkauft wurden, das war ein Großteil, der dann vor allem Richtung Russland ging und Richtung China.
Jetzt haben Sie vier Schiffe aus dieser Flotte wieder aufgestöbert, vor Grönland im spanischen Hafen Huelva, im Hamburger Hafen und auf einem dänischen Schrottplatz. Wie ist es Ihnen denn überhaupt gelungen, diese Schiffe wiederzufinden, Herr Fröhlich?
Es gibt immer noch Stammtische von Hochseefischern, die sich wahnsinnig intensiv mit diesen Schiffen und mit dieser Geschichte beschäftigen. Und einer dieser Stammtische, nämlich der aus Dresden, der hat auf seiner Internetseite bis heute alle noch verbleibenden Schiffspositionen von Schiffen, die irgendwas mit dieser Flotte zu tun haben, auf seiner Webseite kartografiert. Da konnte man also ganz gut erstmal den ersten Überblick finden. Das Raufkommen wiederum, das war dann deutlich, deutlich komplexer.
Also vier Schiffe, vier Schicksale haben Sie da quasi dargestellt in Ihrem Film. Und tatsächlich fällt auf, finde ich, dass die Menschen, die Sie in dem Film auf den Schiffen begleiten oder die mal auf ihnen unterwegs waren, dass die eine ganz enge Beziehung zu diesen Schiffen haben. Also die reden, finde ich, über die Schiffe, als wären es alte Bekannte, Freunde, ja fast schon, als wären es Menschen.
Ja, unbedingt. Das ist tatsächlich was, was sich durchzieht, dass es eben natürlich erstmal irgendwie stählerne Zeitzeugen sind. Also alle diese Schiffe sind ja irgendwie auch noch Teil der Weltgeschichte und irgendwie Teil aller Veränderung. Und gleichzeitig ist es eben so, dass die Menschen, die Zeit auf ihnen verbracht haben, die auf ihnen gearbeitet haben, die heute mit ihnen zu tun haben, die verbringen eben einen Großteil ihres Lebens nicht zu Hause oder in ihren eigenen vier Wänden, wie wir das machen, sondern die sind eben auf diesen Schiffen. Diese Schiffe sind für sie zweite Heimat. Und ganz viele empfinden diese Schiffe wirklich ja, ich sag fast als Lebewesen. Also es gibt zum Beispiel unter Seeleuten immer dieses Gefühl, dass der Motor laufen muss. Das ist der Herzschlag des Schiffes. Und wenn man das erlebt, dass der Motor ausgeht auf einem Schiff, dann ist das wie so ein Herzstillstand. Dann schreckt das ganze Schiff auf. Alle Seeleute werden irgendwie wach und fragen sich, was ist denn hier los? Weil eben das Herz aufhört zu schlagen.
Jetzt haben Sie ja schon angedeutet, dass jedes dieser Schiffe auch so eine besondere Nachwendegeschichte hatte. Welche hat Sie am meisten beeindruckt?
Ja, also für uns war natürlich beeindruckend, auf so eine richtige Fangfahrt zu gehen mit der Nida, weil das natürlich den Geschichten der alten Seeleute am nächsten kam. Wir waren also 30 Tage selbst auf einem Schiff, das immer noch Fische fängt oder zumindest damals gefangen hat, vor Grönland. Und das war natürlich für uns eine wahnsinnig spannende Selbsterfahrung, weil wir das erste Mal ja wirklich verstanden haben, wie das ist, wenn man eben in unserem Fall nur 30 Tage, früher waren es mindestens 100, auf engstem Raum mit anderen Menschen zusammenarbeiten muss, wie diese Abläufe alleine auf dem Schiff sind, wie man da irgendwie als Mensch auch lernen muss zu funktionieren. Das war unendlich beeindruckend und für mich ganz sicher auch total prägend. Und die andere Geschichte, die man auch immer wieder erzählen kann, ist, dass ich die Seefuchs wirklich lange, lange gesucht habe. Die war verschollen wirklich. Also wir haben eigentlich alle Puzzlestücke zusammen gehabt. Wir haben den ehemaligen Besitzer gehabt. Wir hatten einen guten Kontakt zu den spanischen NGOs, zur CI. Aber das Schiff an sich war einfach verschwunden. Und es kam dann nach einer Riesen-Odyssee 1,5 Jahre später wieder zu uns. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal in diesem spanischen Hafen stand und da guckten nur so die Masten oben raus. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann bin ich so um das Haus rumgegangen, was davor war, und habe das erste Mal dieses Schiff gesehen. Und ich konnte nicht fassen, dass wir es geschafft haben, das zu finden und wieder aufzutreiben. Weil für mich war das schon längst verschollen. Und das war auch was, was mich wirklich berührt hat. Ja.
Stichwort CI, die Seefuchs hat ja eine besonders bewegte Geschichte, die lohnt sich vielleicht noch mal genauer zu erzählen.
Genau, das Schiff war natürlich irgendwie lange in der Hochseefischerei aktiv und gehörte dann zu den wenigen Schiffen, die danach in Sassnitz weiter in der Küstenfischerei aktiv sein sollten. Dann gab es da aber einen Brand an Bord. Und das Schiff wurde danach also übernommen von, ja, Leuten, die einfach dieses Schiff nicht sterben sehen wollten. Die haben das dann ausgebaut, haben das für Unterwasserarchäologie aufbereitet. Und das war eher ein Freundeskreis, der dieses Schiff dann irgendwie weitergenutzt hat für viele, viele Jahre. Und dann haben die das Schiff irgendwann abgegeben an den Verein CI. Das heißt, das Schiff gehörte also zu einer ganzen Reihe von DDR-Schiffen, die dann in der Seenotrettung im Mittelmeer aktiv waren. Und auch das war wieder nur ein kurzes Kapitel, weil das Schiff irgendwann von den Behörden nicht mehr so richtig geduldet wurde. Und CI hat sich dann entschieden, das Schiff abzugeben an eine spanische NGO. Und das ist der Moment, wo wir eigentlich dazu kamen. Also wir wollten mit der spanischen NGO drehen, weil die hatten ganz spannende Pläne, was sie mit dem Schiff machen wollten. Es sollte ein Kulturort werden. Sie wollten da aber auch so Schwimmtrainings machen für geflüchtete Kinder. Da gab es ganz viele Ideen. Das ließ sich aber alles nicht halten, weil auch diese Organisation massiv unter Druck geraten ist. So sehr, dass sie sich entschieden hat, den Seefuchs also weiter zu verkaufen. Und das Kapitel, was danach kam, das war für uns einfach nur verrückt, weil das Schiff nicht wieder auffindbar war. Wir hatten noch Kontakt zu den neuen Eignern, aber konnten es nicht so richtig ausfindig machen und haben es dann wirklich für 1,5 Jahre gesucht und gesucht und gesucht und gesucht auf der ganzen Welt. Und irgendwann tauchte es wieder auf in einer Polizeimeldung, dass es eben beschlagnahmt wurde mit einer sehr, sehr großen Menge Marihuana an Bord. Und dann hat es noch länger gedauert, bis wir dank der spanischen Behörden dann das Schiff wirklich sehen konnten und auf dem Schiff drehen konnten im spanischen Hafen von Huelva.
Ich finde interessant auch diesen Aspekt der Heimat. Der Untertitel Ein Heimatfilm auf dem Meer, der spielt ja auch darauf an. Was verstehen Sie unter Heimat, Herr Fröhlich?
Ah, das ist schwer. Also ich gehöre ja auch zu den Menschen, die irgendwie an der Ostsee aufgewachsen sind und dann aus beruflichen Gründen sozusagen das Bundesland verlassen haben. Insofern habe ich natürlich, egal an welchem Meer ich stehe oder an welchem Wasser, immer noch so ein Gefühl von Heimat. Aber ich bin inzwischen auch Familienpapa. Insofern würde ich auch immer sagen, Heimat ist da, wo meine Familie ist. Und vielleicht schafft man es ja irgendwann, das wieder zu verbinden. Also, dass sowohl das Wasser da ist, als auch die Familie. Das wäre toll.
Auf der Bildebene, da schweift der Blick ja mal über die weite See. Dann sind es die Maschinen und ihre ganz besondere Ästhetik, an der die Kamera so langsam entlangfährt. Das wirkt wie die Sehnsucht, wie das Festhalten an einer Welt, die es nicht mehr gibt, Herr Fröhlich.
Was für uns während der Produktion einfach total auffällig war, war, dass wir die Letzten sind, die diesen Film so machen können. Weil ein Großteil der Schiffe gibt es nicht mehr. Das Material verschwindet langsam und auch die Zeitzeugen verschwinden einfach, weil sie alt werden. Und insofern ist es, glaube ich, auch die Frage, wie schafft man es, in diesen kurzen Episoden so dieses Gefühl zu geben, dass diese Fischer bis heute so in sich tragen, wenn sie sich zum Beispiel auf diesen Stammtischen treffen.
Man ahnt auch, wie sehr das Fischkombinat die Stadt Rostock und die Leben vieler Menschen geprägt hat. Solche riesigen Arbeitgeber, die eine Region lange prägen und dann verschwinden, das gibt es ja auch an anderen Orten. Also ist die Hochseeflotte da auch so eine Art Beispiel, an dem Sie das vorexerzieren?
Ja, unbedingt. Ich habe ähnliche Geschichten auch gehört, zum Beispiel aus dem Bergbau im Erzgebirge. Bei einem Screening in Dresden, da kam ein Hochseefischer und hat gesagt, er hat so ein bisschen beobachtet, wie das im Ruhrgebiet gerade lief. Und er meinte, so für ihn ist so im Nachhinein der Unterschied, dass sie damals einfach, sie wurden in Urlaub geschickt, die alten Hochseefischer, oder sie wurden eben entlassen. Und dann war das ganz schnell vorbei. Und im Ruhrgebiet kommt eben der Bundespräsident und hält noch eine Rede und es gibt ein großes Orchester und man bereitet sich über viele Jahre auf so eine Schließung vor. Und er meinte so, dass das für ihn heute nochmal gezeigt hat, was so der Unterschied ist, wie man halt damit umgehen kann. Also ich glaube, das Entscheidende für die damals war auch diese unfassbare Geschwindigkeit, in der dieser Prozess eben stattfand.
Regisseur Tom Fröhlich erinnert in seinem neuen Dokumentarfilm Vom Traum, unsinkbar zu sein, an die ehemalige Hochseeflotte der DDR und auch an die Menschen, die durch die Arbeit auf diesen Schiffen geprägt worden sind. Gestern ist er in den Kinos angelaufen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Fröhlich.
Dankeschön.
Shakespeares Romeo und Julia, die Love Story aller Love Stories und einer der meist inszenierten Klassiker weltweit. Für Jule Ronstedt ist es aber das erste Mal. Die Schauspielerin und Regisseurin bringt Romeo und Julia für die Luisenburg-Festspiele zum ersten Mal selber auf die Bühne. Und es ist nicht nur die Liebe, sondern es ist auch der abgrundtiefe Hass, der sie an dem Stoff gepackt hat. Vor genau 30 Jahren gab sie auch genau auf dieser Felsenbühne ihr Theaterdebüt als Schauspielerin. Nein, nicht als Julia, sondern als Pippi Langstrumpf. Morgen Abend, da feiert Jule Ronstedts Romeo und Julia Inszenierung Premiere. Christoph Röder, der war für uns bei einer Probe dabei.
Romeo! Oh, Romeo, warum bist du? Romeo!
Die berühmte Balkonszene der Julia Capulet, die endgültig realisiert, dass sie sich in Romeo, den Sohn der Montagus, der Erzfeinde ihrer Familie, verliebt hat. Die fehlt natürlich auch in der zweistündigen Luisenburg-Fassung der berühmten Liebestragödie nicht. Für Regisseurin Jule Ronstedt ist es die erste Inszenierung eines Stücks von William Shakespeare.
Ich gehe da so dran, dass ich gucke, was interessiert mich an dem Stoff. Mich hat schon sehr interessiert dieses, weil wir das eigentlich gerade jeden Tag in den Nachrichten sehen, wenn man sich den Ukraine-Krieg ansieht oder so, dieses Nicht-Verzeihen, Nicht-Aufhören, Nicht-Versöhnen, den Krieg weiterführen, bis noch mehr Tote da sind. Das ist genau, was in Romeo und Julia passiert.
Die Aktualität der Grundthemen des Stückes spiegelt sich auch im Bühnen- und Kostümbild wider. Die linke Seite der Bühne gehört Romeos Familie, den Montagus. Glatte, schwarze Platten bedecken die Holzpalisade des Bühnenaufgangs. Darauf prangt ein edel beleuchtetes M. Die Handlanger scheinen der Clubbing-Szene zu entspringen. Lilafarbene und violette Kleidung betont leger. Nach Partynächten und Kokain sehen sie aus, dass sich dann zwischendurch auch einer vom Arm des anderen in die Nase zieht. Julias Familie, die Capulets, haben auf der rechten Bühnenseite strahlend weiße Platten und darauf ein elegantes weißes C. Ihre Handlanger sehen fast schon ekelhaft neureich aus, als würde ihr Leben mit teuren Autos auf dem Golfplatz stattfinden. Gelfrisuren, weiße Hosen und Schuhe, dazu Polohemden, Caps und Golfschläger. Bühnen- und Kostümbild kommt aus einer Hand, der von Daria Kornischewa. Ihre Grundidee? Ein möglichst großer Kontrast zur umliegenden urtümlichen Natur der Felsenbühne Luisenburg.
Das Wichtigste ist unser Rollrasen, der ganze Bühne belegt. Weil man kennt das natürlich aus diesen ganz, ganz reichen, aus Properties von ganz, ganz reichen Menschen. Sobald die Fläche um die wilde Natur drumherum ein bisschen rasiert und gepflegt ist, dann hat man das Gefühl, es gehört jemandem.
Wem was gehört, oder besser, wem wer gehört, ist in der verdichteten Luisenburg-Fassung für Romeo-Darsteller Maximilian Gerlinger ein sehr greifbarer Aspekt.
Ich finde, dass in unserer Fassung der Druck der Elterngeneration oder auch des Fürsten viel, viel präsenter ist, was für uns richtig spürbar wird auch im Spiel und was, glaube ich, wir auch echt gut bis hierhin herausgearbeitet haben.
Die vielleicht bedrückendste Szene, was das angeht, spielt nach Romeos Verbannung aus der Stadt. Vater Capulet macht seiner Tochter klar, dass sie den Grafen Paris zu heiraten hat.
Reiß lieber deine zarten Knochen hoch für Paris in Sankt Peter Donnerstag, sonst schleif ich dich noch an den Haaren hin. Raus, grünes Aas, du bleichsichtiges Luder. Ich sag dir eins, verstockte Schlampe, am Donnerstag gehst du zur Kirche. Sonst komm mir nie mehr vors Gesicht. Oh, mir juckt die Hand. Dreckiges Stück!
Klingt nach sehr viel Drama. Ist es auch. Das wirkt aber nur, weil es einen deutlichen Kontrast gibt, findet Julia-Darstellerin Nora Schulte.
Was uns eigentlich von Tag 1 aufgefallen ist, wie wahnsinnig humorvoll dieser Text auch ist und wie wahnsinnig verspielt diese beiden jungen Menschen miteinander sind. Shakespeare hat da einen wahnsinnigen Witz reingeschrieben, der sich in diesem Ensemble, finde ich, total ausbreitet und total spürbar ist. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass das so ein Drama ist. Na klar, passieren dramatische Dinge, wir wollen nicht spoilern, aber alle wissen, was passiert. Aber was dazwischen passiert, ist geprägt von einer Leichtigkeit, einem Humor, einer Lust an Figuren und aneinander. Das finde ich, das hat eine wahnsinnige Leichtigkeit und Freude auch.
Eine eigene Erwähnung wert ist auch die Musik. Die kommt live von der bayerischen Kulturpreisträgerin Evelyn Huber, die als musikalische One-Woman-Show mit ihrer Harfe und einigen kleinen Extras ganze Klangwelten erzeugt.
Auseinander! Die Schläger werden, ihr wisst nicht, was ihr tut!
Zu mir, Benvolio, schau dem Tod ins Auge!
Ich stift nur Frieden, steckt das Ding weg, ich werde euch gerne trennen!
Enden kann die Geschichte von Romeo und Julia aber nur auf eine Weise. Dabei kommen die großen Stärken der Felsenbühne zum Vorschein. Von oben bis unten mit einem felsstrukturartig diffusen Licht beleuchtet, das sich über alle Bäume bricht, wirkt sie eindrucksvoll bedrückend. Auch der Wasserfall hoch über den Köpfen aller kommt zum Einsatz. Der Schluss wirkt.
Keine Geschichte war schlimmer irgendwo als die von Julia und Romeo.
Der Klassiker Romeo und Julia bei den Luisenburg-Festspielen nach der Premiere morgen Abend. Da gibt es noch 10 Vorstellungen bis Mitte August und es gibt sogar noch Karten. Was fällt Ihnen ein zum Monat Juni? Die Hitze, natürlich. Auch der österreichische Kabarettist Severin Gröbner, der kommt bei seiner satirischen Monatsrückschau ins Schwitzen.
Wie war der Juni? Vor allem eins, er war heiß, heiß, heiß und obendrein heiß. Ständig sind Temperaturrekorde gepurzelt. Immer wieder hat man gehört, der heißeste Scheiß seit Beginn der Aufzeichnungen. Und viel trinken. Und dann gab es noch irgendetwas Neues aus der Weltpolitik zu hören, aber da hat man schon gar nicht mehr richtig zugehört. Denn dafür war es einfach zu heiß. Das Hirn arbeitet ja nicht besser, wenn es diesen Temperaturen ausgesetzt ist. Dafür begreift man bei so einer Hitze intuitiv ganz andere Sachen. Zum Beispiel versteht man sofort, warum es in spanischen Wohnungen immer so dunkel ist. Oder warum in südlichen Gebieten staatliche Strukturen nicht so stark sind. Denn wer soll sich bei der Hitze um den Papierkram kümmern? Dafür ist es einfach zu heiß. Oder wieso Alkoholkonsum in der Sahelzone nicht so stark verbreitet ist, weil man das Zeug bei 37, 38, 39, 40 oder noch mehr Grad im Schatten einfach nicht mehr ordentlich verstoffwechseln kann. Apropos kann, was kann man eigentlich bei der Hitze? Wäsche trocknen, das geht super. Blöd nur, dass man gar nicht so viel Wäsche hat, wie die Hitze Schnellen hegt. Hitze Wellen schlägt. Was sonst? Man könnte jetzt bei diesen Temperaturen sehr gut durch Verdunstung aus Meerwasser Salz gewinnen. Blöd nur, wenn man in einem Binnenland wie Bayern wohnt. Der Salzgehalt im Chiemsee ist dafür einfach zu gering. Dabei fühlt man sich selbst schon wie eine Saline an, weil man ständig entwässert. Alles, was man angreift, ist nass, weil man auch auf den Fingerspitzen schwitzt. Und trotzdem gibt es Leute, die allen Statistiken zum Trotz eine Schlagzeile der Bild-Zeitung, an und für sich bereits eine sehr fragwürdige Quelle, aus den 70er Jahren hervorgekramt haben und die in den sozialen Netzwerken posten. Da steht dann 37 Grad und darunter schreiben sie auch noch, das gab's schon immer. Nun ja, klar gab's solche Temperaturen schon immer, nur nicht in Deutschland. Zweitens war die Schlagzeile der Bild-Zeitung aus einem August und nicht aus einem Juni. Und drittens, ich habe nachgerechnet, 37 Grad sind weniger als 41,5. Um etwa 4,5 Grad weniger. Nein, bei solchen Temperaturen kann man sich nur verkriechen. Am besten in den Keller. Keine Sonneneinstrahlung, also keine Hitze. Dafür kann man auch gleich zum Ausmisten beginnen, alles wegwerfen, was man nie wieder brauchen wird. Zumindest was sich jetzt extrem überflüssig anfühlt. Pullover etwa oder Handschuhe. Wer kann sich jemals wieder vorstellen, eine Wollmütze zu tragen? Oder Skischuhe? Oder auch diesen Öltank für die Heizung? Wer will denn bei 40 Grad im Schatten jemals wieder ans Heizen auch nur denken? Apropos Heizungsanlage, haben Sie gewusst, dass die Wärmepumpe, also diese Kiste, die aus uns allen genderwahnsinnige Kommunisten machen soll und die Zwangsherrschaft des islamistischen gleichgeschlechtlichen Teufels über uns bringen, wenn ich mir die Argumentation von den Heizungsfachleuten Aiwanger und Gruber aus dem Jahre 2023 richtig gemerkt habe. Also diese Wärmepumpe, die das thermodynamische Fachblatt Bild, dasselbe mit der tollen Schlagzeile in den 70er Jahren, noch vor ein paar Jahren quasi als Untergang des Abendlandes im Heizungskeller dargestellt hat, diese Wärmepumpe, die kann, und das fällt einem jetzt gerade bei dieser Hitze ein, nicht nur eine Wohnung im Winter erwärmen, sondern auch im Sommer kühlen. Verrückt. Diese moderne Technik, das fällt einem ein, während man da auf diesen Öltank im Keller schaut. Und dann fühlt man sich ganz kurz ein bisschen, sagen wir, unterschlau. Aber Gott sei Dank ist man ja nicht der einzige Wahnsinnige. Im Juni haben während der größten Hitze doch tatsächlich Menschen gegen Windräder demonstriert. Das ist in etwa so, wie wenn man während einer Überschwemmung Petitionen gegen Schlauchboote verfasst. Aber daran merkt man, egal wie heiß es ist, egal wie kalt, wie trocken oder wie nass, es gibt Konstanten im menschlichen Dasein. Die Depperten. Das war schon immer so. Und die haben bekanntlich immer recht, glauben sie zumindest. Oder wie das Sokrates, der antike griechische Schierlingsinfluencer, gesagt hat, ich heiß, dass ich nichts heiß. Oder so ähnlich.
Severin Gröbner hat Lust gemacht auf Kabarett und Comedy aus Bayern, wie immer samstags bei uns in den Radiospitzen, also morgen ab 15 Uhr auf Bayern 2 oder auch jederzeit in ARD Sounds.